Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 16. Oktober. Heute geht's bei uns um Folgendes. Der nächste große Schritt ist der Strike for Future 2020, wie die Klimastreikbewegung zu wachsen gedenkt.
Der 15. Mai ist eigentlich nur der nächste Schritt für die Klimabewegung, und wenn bis dann unsere Forderungen nicht erfüllt sind, dann ist für uns klar, werden wir weiteren Druck erhöhen und weiter diese Klimabewegung ausbauen.
Dann, bei einem Brand im Lager auf der griechischen Insel Samos haben viele Geflüchtete alles verloren, was sie besaßen.
Um etwa 2-3 Uhr konnten die Leute zurück ins Camp gehen, also sie konnten zurückkehren und fanden größtenteils einfach noch Trümmer vor, Asche und Staub.
Und zum Schluss?
Ich habe mich dem Thema Babyfenster eigentlich in der Annahme, dass das Babyfenster per se etwas Gutes ist, eine Hilfestellung für Mütter in Not ist, angenähert. Und bei der Recherche dann haben wir feststellen müssen, dass diese Medaille eine Kehrseite hat.
In seinem Kurzfilm Fensterlos ergründet Samuel Flückiger das Thema Babyfenster. Sein Film läuft dieses Jahr beim Kurzfilmfestival Schnitt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Schweizer Waffenexporte steigen. Gestern hat das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine neuesten Zahlen zu Schweizer Waffenexporten präsentiert. Die Schweiz habe von Januar bis September dieses Jahres bereits fast so viel Kriegsmaterial ausgeführt wie im kompletten letzten Jahr, so das SECO. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA kritisiert die Exporte, vor allem diejenigen nach Saudi-Arabien und Bahrain, welche im Jemenkrieg kämpfen, aber auch Exporte nach Brasilien, Pakistan und Malaysia. Die größten Abnehmer von Schweizer Kriegsmaterial seien laut SECO Dänemark und Deutschland. In Katalonien gingen gestern Abend erneut mehrere tausend Menschen auf die Straße, um gegen die Verurteilung von 9 Separatistenführern zu protestieren. Die Demonstrierenden besetzen dabei unter anderem die Autobahn nach Frankreich und mehrere Plätze in Barcelona. Laut SRF News wurden bei Ausschreitungen 74 Personen verletzt. Die Polizei nahm 4 Personen in Gewahrsam. 2 Jahre nach der Ermordung der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia fordern verschiedene internationale Organisationen endlich ein Ende der Straflosigkeit. Die Investigativjournalistin recherchierte jahrelang zu Korruption, dabei hatte sie vor allem die Regierung und ihr nahestehende WirtschaftsvertreterInnen im Visier. Daphne Caruana Galizia starb unweit von ihrem Haus durch eine Bombe, welche an ihrem Fahrzeug angebracht wurde. Bei den Ermittlungen zum Mord kam es zu großen Versäumnissen, so die Gruppe von über einem Dutzend Organisationen in einer gemeinsamen Medienmitteilung. 3 Männer werden zwar der Ausführung des Mordplanes verdächtigt, die Drahtzieher seien laut verschiedenen Medienberichten jedoch in hohen Rängen der maltesischen Politik zu finden. Der türkische Präsident Erdogan will den Krieg in Nordsyrien um jeden Preis fortsetzen. Dies gab er gestern in einem Interview bekannt. Trotz Aufforderung zur Waffenruhe durch die USA werde er die Kampfhandlungen erst einstellen, wenn alle kurdischen KämpferInnen aus dem Gebiet vertrieben seien. Die Kurdinnen und Kurden werden seit einigen Tagen von der syrischen Armee unterstützt. Die Soldaten des syrischen Machthabers Bashar al-Assad hatten sich 2012 aus der Region zurückgezogen. Seit damals hat die kurdische Bevölkerung auf dem Gebiet eine eigene demokratische Verwaltung aufgebaut. Laut Médecins Sans Frontières habe die Türkei in den vergangenen Tagen mehrere Krankenhäuser bombardiert. Rund 200.000 Menschen seien bereits aus der Region vertrieben worden. Die offizielle Schweiz hat die Türkei gerügt, Sanktionen wurden jedoch keine verhängt. Mehr über die Situation in Nordsyrien gibt's morgen in dieser Sendung. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ziehen gegen Nachmittag vermehrt Wolken auf. Ab und zu könnte es regnen. Das Thermometer zeigt ca. 16 Grad. Der Freitag wird trüb und nass bei ebenfalls rund 16 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es soll eine der größten Demos der Schweizer Geschichte werden. Der Klimastreik Schweiz lud gestern zur Pressekonferenz. Die Bewegung informierte über den geplanten Strike for Future vom Mai nächsten Jahres und wie sie bis dahin die ganze Bevölkerung wachgerüttelt haben will. Zoe Kammermann war vor Ort.
Der kleine Saal des Käfigturms in Bern ist voll. Vorne sitzen in einer Reihe 8 junge Menschen, in der Mitte sitzt ein älterer Herr. Sie sind vom Klimastreik, vom Frauenstreik, von den Klimagroßeltern, von den Eltern fürs Klima, von den Workers for Future und von der Landwirtschaft mit Zukunft. Sie verfolgen ein gemeinsames Ziel und sie sind sich einig. Die Menschen müssen das Ausmaß der Klimakrise begreifen und jetzt handeln. Tiziano vom Klimastreik sagt:
Dass der Strike for Future den Rahmen geben soll und zeigen soll, dass die ganze Klimafrage alle die ganze Bevölkerung inkludiert. Und das soll unter Strike for Future stattfinden und der Klimastreik an sich ist immer noch eine Bewegung von Schülerinnen und Studentinnen.
Das letzte nationale Treffen habe den Anstoß gegeben, die Arbeiten der Bevölkerung stärker mit einzubeziehen. So hat sich unter anderem Workers for Future gebildet. Ziel sei es, Kollektive zu gründen und Forderungen auszuarbeiten, welche ganz konkret mit den verschiedenen Arbeitsbereichen zusammenhängen. Genauso wichtig seien die LandwirtInnen im Kampf gegen die Klimakrise. Die heutige Schweizer Landwirtschaft trage einen großen Teil zur Klimaerhitzung bei, sagt Dominique Wasser von der Gruppe Landwirtschaft mit Zukunft.
Landwirtschaft mit Zukunft soll eine Bewegung sein, wo wir versuchen, all den Menschen eine Stimme zu geben, eine gemeinsame Stimme, welche sich für eine ökologischere Landwirtschaft, eine sozial gerechte Landwirtschaft einsetzen, weil die Landwirtschaft einen sehr großen Emittent ist im Moment, oder eine Emittentin, aber sie eigentlich gleichzeitig Teil der Lösung für die Klimakrise sein sollte und auch sein kann.
Landwirtschaft mit Zukunft ist ein Zusammenschluss von Klimastreik, Bäuerinnen und Bauern, landwirtschaftlichen Betrieben, Verbänden und NGOs. Ebenfalls vor Ort sind die Großeltern fürs Klima.
Also ich komme jetzt aus der Stadt Zürich. Mit dem letzten heißen Sommer haben wir jetzt eigentlich viel mehr tote, ältere Leute gehabt, die einfach diese Hitze nicht mehr ertragen konnten, wo dann die Diskussion um die Klimatisierung der Räume bereits geht. Das war vor Jahren nie ein Thema. Da haben wir eine ganz große Aufgabe gegenüber unserer nächsten Generation zu erfüllen. Und ich hoffe, dass wir das noch schaffen.
Nicht nur die Großeltern machen sich Sorgen. Um die Klimaziele zu erreichen, solidarisiert sich auch der Frauenstreik mit der Bewegung. Vanessa Salamanca vom Frauenstreik-Kollektiv.
Es ist klar, dass wir Solidarität füreinander zeigen, weil wir grundsätzlich für unsere Zukunft kämpfen wollen, sei es für Gleichstellung, für Klimagerechtigkeit, für Lohngleichheit. Ja, da sind wir alle im gleichen Boot und müssen jetzt einfach solidarisch zusammenhalten.
Der Frauenstreik vom 14. Juni dieses Jahres habe gezeigt, dass die Menschen bereit seien, sich auf der Straße für ihre Rechte einzusetzen. Es sei wichtig, das Know-how, das durch die Mobilisierungsarbeit gewonnen wurde, zu teilen. Auch Jonas Campus ist anwesend. Er ist seit Beginn der Klimastreikbewegung mit dabei. Am 15. Mai 2020, am Strike for Future, soll die ganze Schweizer Bevölkerung gegen die Ausbeutung von Erde und Mensch auf die Straße gehen.
Der 15. Mai ist eigentlich nur der nächste Schritt für die Klimabewegung und wenn bis dann unsere Forderungen nicht erfüllt sind, dann ist für uns klar, werden wir weiter den Druck erhöhen und weiter diese Klimabewegung ausbauen.
Den Strike for Future will die Klimastreikbewegung zusammen mit den Gewerkschaften durchführen. Stattfinden soll er am 15. Mai 2020. Bis dahin hat sich die Klimabewegung zum Ziel gesetzt, die breite Bevölkerung zu mobilisieren und die Vernetzung voranzutreiben. Später in dieser Sendung geht es hier um Neugeborene, die in Babyklappen abgegeben werden und somit auch um die vielleicht urmenschlichsten Fragen überhaupt. Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wer sind wir, wenn wir unsere Wurzeln nicht kennen? Diese Fragen ergründet auch Nick Cave mit seiner Band The Bad Seeds. Hier sind sie mit We Know Who You Are.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew and tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Rabe Info.
Am Montagabend kam es auf der griechischen Insel Samos in einem völlig überfüllten Flüchtlingscamp zu einer Auseinandersetzung zwischen Migranten aus Syrien und Afghanistan. Dabei wurden mindestens 2 Menschen schwer verletzt. Gleichzeitig brach Feuer aus, worauf die Polizei das Camp evakuierte. Im Camp mit einer Aufnahmekapazität für 650 Menschen waren mehr als 5.700 MigrantInnen untergebracht. Viele von ihnen haben jetzt nicht einmal mehr ein Zelt. Sophia Farago aus Bern ist zurzeit als freiwillige Helferin in Samos. Zoe Kammermann fragte sie, wie es zu den Auseinandersetzungen kam.
Den genauen Auslöser weiß ich nicht, aber es ist oft, kommt es zu Spannungen im Camp. Was daran liegt, dass diese Leute hier keine genaue Tagesstruktur haben. Die sind für Monate bis Jahre sind die hier festgehalten. Sie können die Insel nicht verlassen und haben so keinen Alltag, was dazu führt, dass sie auch selbst gereizt werden und es ihnen psychisch nicht sehr gut geht. Und mir wurde gesagt, dass gestern dass einfach 2 Leute wahrscheinlich ein Problem hatten, ein Syrer und ein Afghane, und dann sind böse Worte gefallen. Und wie es so ist, sind dann immer mehr Leute von der gleichen Ethnie dazugekommen, bis dann die ersten Fäuste fielen und auch die Messer ausgepackt wurden.
Zudem ist ja ein Feuer entfacht worden im Camp. Wie kam es dazu?
Da kann ich auch nicht die genaue Auskunft geben. Wahrscheinlich war es einfach im Moment des Kampfes, es waren riesige Kämpfe. Im Hauptort der Insel Samos haben sie gekämpft, sowie auch im Camp. Und während des Kampfes haben sie wahrscheinlich ein Zelt in Flammen gesetzt. Und diese Flammen haben dann vom einen auf das andere Zelt übergeschlagen. Die Zelte, die stehen so nah beieinander, also das konnte schnell gehen. Das Problem war auch, dass die Leute, ihnen ist es verboten, grundsätzlich eigentlich Feuer zu machen im Camp selbst, genau wegen solchen Gefahren. Das Essen im Camp ist aber so schlecht, es ist zum Teil vergammelt, es ist nicht genug, dass sie sich selbst dazu bemächtigen, Feuer zu machen oder auch Gaskocher haben. Und vor allem auch diese Gaskocher sind gestern zum Verhängnis geworden, denn im Feuer sind sie explodiert und das Gas, das schädlich für die Lunge ist, ja, konnte austreten. Und auch deshalb haben jetzt viele Leute Atembeschwerden und müssen husten. Und etwa die Hälfte des Camps wurde verbrannt, also etwa 1000 Zelte sind abgebrannt. 50% der Personen haben nichts mehr, also ihnen ist alles abgebrannt. Sie haben genau noch die Kleider, die sie getragen haben zur Zeit des Feuers. Sie haben Papiere verloren, ihr Geld, ihre Kleidung, alles, was sie sich über die Monate und Jahre hier angespart haben, ist in Flammen aufgegangen.
Das Camp wurde jetzt evakuiert. Um wie viele Menschen handelt es sich da und wo wurden die Leute hingebracht?
Also das Camp wurde anfangs der Nacht, also gegen 11, 12 wurde es evakuiert. Aber schon um etwa 2, 3 Uhr konnten die Leute zurück ins Camp gehen. Also sie konnten zurückkehren und fanden größtenteils einfach noch Trümmer vor, Asche und Staub. Ich kann nur Auskunft geben, was mir die Flüchtlinge selbst gesagt haben. Ich stehe in engem Kontakt zu ihnen und sie haben mir gesagt, dass von den 7000 Leuten, die scheinbar hier tatsächlich leben, im Camp, das eigentlich für 650 bis 700 Menschen gemacht wäre, sind 6000 evakuiert worden und in die Stadt gekommen. Familien, vor allem Frauen und Kinder, und Leute, denen es sonst nicht gut geht, die es am schwersten trifft, die wurden bei NGOs untergebracht, wo sie schlafen konnten. Wir haben überschlagen jetzt, wir persönlich, dass etwa wahrscheinlich 1000 Leute Platz gefunden haben in den NGOs. Das sind aber einfach auch nur die Angaben, die ich habe. Das sind keine offiziellen Zahlen.
Wie wird die Grundversorgung jetzt gewährleistet?
Es ist so, dass jetzt viele NGOs oder diese Zentren, die hier sind, die geben Essen. Also ich bin bei Swisscross und Schweizerkreuz wird es auch genannt. Und wir haben Frühstück rausgegeben. Das ist normalerweise nicht so. Wir haben einfach sonst Lunch, also das Mittagessen. Heute konnten sie frühstücken und Mittagessen und wir werden ihnen auch ein Abendessen gewährleisten. Und ähnlich sieht es auch bei anderen NGOs aus. Die haben einfach Essen ausgegeben. Des Weiteren gibt es auch teilweise Restaurants, nicht sehr viele, aber vor Ort auch griechische Leute, die die Flüchtlinge unterstützen.
Soweit Sophia Farago aus Bern. Sie weilt zurzeit als freiwillige Helferin in Samos.
Rabe Info.
In der Schweiz gibt es insgesamt 8 Babyfenster. Durch eine Klappe können hier Babys anonym abgegeben bzw. in ein Wärmebett gelegt werden. Sobald die Klappe geschlossen ist, wird durch einen elektronischen Alarm Hilfe herbeigerufen. Die Idee des Babyfensters ist es, Mütter in Not zu unterstützen und so die Tötung Neugeborener zu verhindern. Was nach einem noblen Ansingen klingt, ist allerdings rechtlich und moralisch umstritten. Die erste Babyklappe wurde in der Schweiz 2001 im Spital Einsiedeln eröffnet. Dort spielt dann auch der Kurzfilm Fensterlos. Fensterlos ist der 4. Kurzfilm von Samuel Flückiger, einem 37-jährigen Filmemacher aus Zürich. Er widmet sich in Fensterlos der Frage, welche Folgen es bei einem Kind verursachen kann, in einer Babyklappe abgegeben worden zu sein. Fensterlos ist einer von zahlreichen Filmen, welche dieses Jahr beim Kurzfilmfestival Schnitt gezeigt werden. Das Festival startet morgen Donnerstag und dauert bis am 27. Oktober. Gisela Feutz hat sich Fensterlos angeschaut.
Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter.
Wie ist der Name oder die Abteilung?
Sie ist keine Patientin. Ich habe sie vor Jahren hier abgegeben. Abgegeben? Ins Fenster gleich. Warten Sie schnell einen Moment, bitte.
«35 Jahre ist es her, seit Maria ihre Tochter im Babyfenster in Einsiedeln abgegeben hat. Maria ist keine reale Figur, sondern eine der Protagonistinnen im Kurzfilm «Fensterlos» von Regisseur Samuel Flückiger. Weil die Behörden Marias Tochter Caroline darüber informieren, dass ihre Mutter nach ihr suche, taucht Caroline kurze Zeit später unverhofft im Landgasthof auf, den ihre Mutter bewirtschaftet. Diese weiß nicht, dass sie ihre Tochter vor sich sitzen hat.
Zumba, wieso hast du mich nicht abgetrieben?
Fensterlos ist ein Film über Familie, ein Film über Einsamkeit, auch die Liebe, aber schon auch über Identität und was Identität für einen Menschen bedeutet.
Er sei bei der Zeitungslektüre über das Thema Babyfenster gestolpert und es habe ihn nicht mehr losgelassen, sagt Samuel Flückiger, der Regisseur von Fensterlos. In seinem Film zeigt der 37-Jährige die Begegnung von Mutter und Tochter und wie eine zarte Annäherung stattfindet. Die naheliegendste Frage allerdings, nämlich diejenige, warum Maria ihre Tochter überhaupt in die Babyklappe gelegt hat, die bleibt im Film unbeantwortet.
Bei der Recherche schießen wir schnell auf die Perspektive des Kindes, interessierten uns für die Perspektive des Kindes, was passiert mit diesem Kind, wie wächst es auf. Und die dramaturgische Entscheidung, den Grund nicht einfach darzulegen, der kam aus der Figur heraus. Also wir leben mit dieser Maria, dieser Wirtin, und lernen sie durch ihre Arbeit kennen. Und sie wird dann mit uns dermaßen überrascht vom Auftritt ihrer Tochter, dass wie keine Zeit bleibt, sich zu erklären und auch der Tochter gegenüber sich zu erklären.
Auch von Caroline, also der Tochter, die mit 35 dann ihre Mutter kennenlernt, erfahren wir ja relativ wenig. Man weiß über sie, dass sie in einem Pflegeheim arbeitet und ein sexuelles Verhältnis mit dem Koch hat. Das ist ein stummes, mechanisch wirkendes sexuelles Verhältnis. Warum war es dir wichtig, gerade diese Seite der Tochter zu zeigen?
Diese Szene stammt auch aus der Recherche, als wir Gespräche geführt haben mit, nicht mit Babyfensterkindern, aber mit Leuten, jungen Erwachsenen, die ihre Eltern Jahrzehnte nicht gesehen haben, nicht kennengelernt haben. Und im Gespräch mit diesen Personen kam halt schon auch heraus, dass die Fähigkeit, sich anderen Menschen anzunähern, die Fähigkeit, Zuneigung zu spüren, Liebe zu erfahren, das ist sehr individuell und sicher nicht bei allen gleich, aber es können schon Schwierigkeiten auch entstehen, sozial sich so zu verhalten, wie wir das gewöhnt sind, sage ich jetzt mal.
Was hast du für dich persönlich bei der Erarbeitung dieses Filmes herausgezogen?
Ich habe mich dem Thema Babyfenster eigentlich in der Annahme, dass das Babyfenster per se etwas Gutes ist, eine Hilfestellung für Mütter in Not ist, angenähert. Und bei der Recherche dann haben wir feststellen müssen, dass diese Medaille eine Kehrseite hat. Und es war mir ein Bedürfnis, darüber weiter zu recherchieren. Und wir haben dann schon feststellen müssen, dass Babyfenster nicht umsonst auch stark kritisiert wird von namhaften Organisationen wie dem Kinderrechtsausschuss der UNO, der DERDESOM. Die kritisieren das Babyfenster alle sehr stark, weil es eben dem Kind, das in völlig anonym weggegeben wird, ein Menschenrecht entzieht, nämlich das Recht auf die Kenntnis der eigenen Herkunft. Das wiederum hat sehr schwerwiegende Konsequenzen für die Sozialisierung, die sozialen Kompetenzen. Diese Kehrseite der Medaille, die beschäftigt mich sehr und es ist mir ein Anliegen, irgendwo durch einen relevanten Beitrag zu einem Diskurs zu liefern, der einfach nur auf Sparflamme brennt im Moment.
Das Verhältnis von Mutter und Tochter in «Fensterlos», gespielt von Elvira Plüss und Sarah Spale, wirft mehr Fragen auf, als beantwortet werden. Was ist Identität? Wodurch definieren wir diese? Wer sind wir, wenn wir nicht wissen, wer wir sind?
Samuel Flückiger ist der Regisseur von «Fensterlos», der ab morgen Donnerstag im Rahmen des Kurzfilmfestivals Schnitt in Bern läuft. Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 16. Oktober. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über die Lage der Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien. Beigetragen zu dieser Sendung haben Zoe Kammermann und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Habt's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.